Paulus schreibt an die Thessalonicher, wir hatten Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Das will ich heute Abend auch tun, sie teilhaben lassen an meinem Leben, weil darin Gott erkennbar ist. Wir können ja Gott nicht sehen, nicht hören, akustisch nicht riechen, nicht anfassen. Wir können ihn noch nicht mal beweisen, aber wir können ihn erfahren. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch von Gott reden. Ich war kirchlich sozialisiert, war Teenager und in dieser Zeit sind die Zeugen Jehovas an die Tür gekommen und stellten mir eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Sie fragten, glaubst du, dass die Welt von Gott erschaffen wurde oder dass es sich entwickelt hat? Evolution oder Schöpfung? Ich hatte darauf keine Antwort, aber ich hätte sie gerne gehabt. Denn für mich war von Kindheit an die Frage, ob es Gott wirklich gibt. In meinem Elternhaus habe ich darauf keine Antwort bekommen. Es gab zwei Tabu-Worte. Das war Gott, der Herrgott und der Tod. Darüber hat man nie gesprochen. Ich fand das interessant, dass die Zeugen Jehovas an die Tür kamen, mich einluden. Ich bin dann ein Vierteljahr zum Königreichssaal der Zeugen Jehovas und habe Gastfreundschaft entdeckt. Sie haben mich begrüßt an der Tür, sie haben mich in ihren Wachturm gucken lassen und in die Bibel. Sie haben mir die Bibel auch aufgeschlagen, die haben sich um mich gekümmert. Nicht, dass ich ihre Lehre teile, aber ich schätze ihr Verhalten. Das war gästefreundlich. Ich habe oft schon nachher gedacht, unter Christen, wir könnten von denen was lernen. Wenn ich manchmal in der Kirche vergesse oder nicht weiß, wo die Liederbücher liegen, die liegen ja überall anders, zwischen den Stühlen, unter den Stühlen oder in Kirchen, der Messner oder wie auch immer die heißen, die geben die aus. Da stand ich schon in der Kirche ohne Gesangbuch. Sie haben bezeugt, wie sie Gott lieben und die Indianer im Amazonas, aber mich ließen sie nicht ins Gesangbuch gucken. Ne? Dann dachte ich, April, April, ne? Ist nicht sehr überzeugend. Ja, es ist diese Frage gewesen, die mich umgetrieben hat. Da ist ja eine Spannung drin. Josef Ratzinger sagte, bevor er Papst wurde, wie soll man sie, die Geschichte zusammenreimen, dass der Mensch nach Ausweis der Naturwissenschaft nicht oben, sondern unten beginnt, nicht fällt, sondern langsam aufsteigt und doch immer erst dabei ist, aus einem Tier zu einem Menschen zu werden. Widerspricht sich das dennoch? Sind wir als Christen nicht auf der Seite derer, die immer noch dem Uralten und Geschichten nachhängen? Auf diese Frage hatte ich keine Antwort und war dort. Der Funken ist allerdings nicht übergesprungen, was ich in keiner Weise bereue. Aber in dieser Zeit ist auch ein Jugendkreis von der Stadtmission in Frankenthal auf die Straße gegangen und hat eingeladen zu biblischen Abenden. Ich bekam den Flyer in der Hand und dachte, das ist es, da gehst du hin. Sie sprechen über Gott, gibt es einen Gott? Und sie sprachen auch darüber, wie kann man in Verbindung treten. Die Frau, die mich eingeladen hat, war auch dort an den Abend. Ich habe mich neben sie gesetzt, habe sie später auch geheiratet. Sie hat mir den Weg zu Gott gezeigt und Dank muss ja irgendwo einen Ausdruck finden. Ne? Das war dann so. Ich habe die Umkehr geschafft. Ich habe gemerkt, ich brauche Gott. Es dauerte ein wenig. Der erste Schritt war, Gott für wahr zu halten. Dann dachte ich, ich sei schon Christ. Aber eine Beziehung mit Gott zu haben, da hatte ich gar keine Ahnung. Es war ein Amerikaner, der predigte und er sagt, dass er sogar um einen Parkplatz betet. Und ich dachte, wow, bei uns in der Kirche ist Jesus, ja, für sonntags ganz nett. Aber im Alltag, er hat mich direkt angesprochen, praktisch Christsein im Alltag. Als er fragte, wer diesen Gott kennenlernen will, habe ich die Hand gehoben. Ich dachte, vielleicht ist das meiner Bekannten peinlich und so. Aber da hat sich mein Leben verändert. Ich habe in der Bibel gelesen und habe sie dann verstanden. Ich habe die Bibel vorher schon gelesen und sie war wie ein Telefonbuch so spannend, überhaupt nicht. Ne? Und dann habe ich sie gelesen und sie hat unmittelbar in mein Leben gesprochen. Johannes 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Grandios, das hat unmittelbar in meine Fragen hineingesprochen, die ich hatte, weil ich fragte mich, wieso lebe ich überhaupt? Ich bin der zweite von Zwillingen und nach meiner Schwester haben meine Eltern eigentlich die Nachgeburt erwartet und dann kam der Ralf, ne? Und dann fragt die Leute schon, habt ihr nicht vielleicht doch die Nachgeburt großgezogen und so. Sie haben ihre Scherze auf meine Kosten gemacht, hat mich nicht weiter berührt, aber die Frage war, ist das reiner Zufall und was ist, wenn man stirbt? Kein Mensch hat mit mir über diese Themen gesprochen, darüber sprach man einfach nicht. Und Johannes 11 auch, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das waren Worte, die unmittelbar in mein Herz gingen und ich wusste, das ist es, das ist die Antwort. Ich habe meine Mutter gefragt, die sagt, es ist noch keiner zurückgekommen vom Tod. Oder andere, weißt du, was passiert, wenn ich sterbe? Ich schaue mal die Radieschen von unten an und so. Oh, wahnsinnig spannend. Nach einer Stunde weiß ich, wie Radieschen aussehen. Das war nicht die Antwort, die mich befriedigte. Und hier, die Bibel sagt, wird leben. Wer an mich glaubt, grandios. Es ist diese Frau hier, die ich geheiratet habe. Und wir haben damals Gott gefragt, ob wir füreinander bestimmt sind. Wir haben etwa ein halbes Jahr gebetet und haben keine Antwort bekommen. Keine Antwort. So im Rückblick denke ich, Gott brauchte keine Antwort zu geben, denn er hat grundsätzlich sein Ja gesagt, denn die Grundkoordinaten stimmten ja. 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Sie war gläubig, ich war gläubig. Unsere Beziehung hat damit begonnen, dass wir in der Bibel gelesen haben, bezeichnenderweise auf dem Friedhof, denn sie musste die Gräber von Verwandten pflegen und Schwiegermutter war nicht dabei, musste da nicht dabei sein. Genau, und Bibel gelesen. Und sie war meine Mentorin und gut, dann hat es auch gefunkt. Ich war lange ledig, ich bin 19 Jahre ledig geblieben, habe dann erst geheiratet. Aber wir haben keine Antwort bekommen und haben auf eigene Gefahr hin geheiratet. Nachher dachte ich, Gott wusste schon, warum er nichts sagt. Sonst wäre ich ihm 42 Jahre vielleicht auf den Nerv gegangen. Warum hast du mir diese Frau zur Seite gestellt? Nicht wahr? Aber so, ich habe ja gesagt. Nein, Scherz beiseite, es war eine wunderbare Ehe, überwiegend glücklich und sie stand unter dem Segen des Herrn. Wenn Gott in unserem Leben nicht antwortet, heißt es nicht, dass es ihn etwa nicht gäbe, sondern dass die Antwort vielleicht schon auch in der Bibel ersichtlich ist. Oder es mag andere Gründe geben, die ich nicht weiß. Die Berufung in den Dienst war schwieriger. Ich hatte schon eine Berufung, als ich mich bekehrt hatte, sehr bald danach, aber meine Eltern waren sehr antichristlich eingestellt. Als ich zum Glauben kam, habe ich meine Bibel ins Regal gestellt, die musste sofort raus. Mein Vater zog die raus, trampelte darauf rum und sagte, wir sind schon katholisch, wir brauchen nicht noch so ein Buch. Ne? Und so, also musste ich es verstecken. Oder Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Schade. Und meine Eltern haben mir alles in den Weg gelegt, damit ich nichts Christliches mache. Ich hörte mal meinen Vater, wie er zur Nachbarin sagte, ich wollte, der Ralf wäre Zuhälter geworden, statt dass er da in die Bibelstunde rennt. Und gut, ich bin nicht gerannt, ich bin gelaufen. Ne, da hat er sich geirrt. Und dann bin ich zur Polizei. Es war eine interessante Zeit. Der Polizeiberuf ist ein guter Beruf, aber es war nicht meine Berufung. Zwischendurch hatte ich ja dann geheiratet und ich sagte dem Herrn, bitte berufe Johanna und mich. Das war mit die schwierigste Bedingung, die ich stellen konnte, denn wir waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ich war in meinem Leben immer der Heißluftballon und sie der Gewichtskorb. Ich hatte hochfliegende Pläne und sie immer Bedenken. Sie hatte auf jeden Vorschlag 10 Bedenken. Ich wäre ohne sie viel schneller in die Luft, aber viel schneller auch abgestürzt. Ich brauchte diese Frau. und sie brauchte mich, um überhaupt was zu erleben. Und so haben wir uns ergänzt, manchmal auch gerieben, aber auch ergänzt. Wir können die Unterschiedlichkeit nutzen, um uns zu streiten. Wir können Gott aber auch danken, dass wir eine Korrektur haben im Leben, und es war mir meine Frau. Die Bedingung war: Herr, wenn du uns berufen hast, dann berufe uns gleichzeitig und berufe uns innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Das hatte etwas mit Kündigungsfristen zu tun. Wir waren damals in der landeskirchlichen Gemeinschaft, die hatten die Stunde am Abend wie hier, und es war der letzte Tag dieses Zeitraums. Ich hatte schon x Berufungen, aber meine Frau nicht, aber das galt nicht. Es musste gemeinsam sein. Der Prediger, der sprach über diesen Text aus Matthäus 14, wie Jesus die Jünger ins Boot komplimentiert. Sie gehen ins Boot und was passiert? Sie kommen in Wind und Wellen, und er führte aus: Vielleicht haben sie gedacht, eine nette Art, uns loszuwerden. Wir alle sitzen im Boot in Wind und Wellen und er ist am sicheren Ufer. Und er sagt: Wenn es hart auf hart kommt, kommen doch uns Zweifel, ob er mit dabei ist oder warum er jetzt nicht erlebbar ist und so. Und er sagte: Manche gehen nicht vom sicheren Ufer, das bedeutet für manchen finanzielle Sicherheit. Meine Frau und ich schauten uns an und wussten, das war's. Denn wir fragten natürlich, wovon leben wir, wenn wir auf eine Bibelschule gehen. Und es, ja, damit stand die Berufung. Es war wunderbar, sie und ich im richtigen Zeitraum, so hatten wir unsere Berufung. Meine Eltern konnten das gar nicht verstehen. Sie fragten: Was kriegt ihr denn, wenn ihr auf eine Bibelschule geht? Wir sagten: Wir kriegen nicht, wir müssen bringen. Und mein Vater konnte rechnen, er sagt: Das geht schief. In 2 Jahren werdet ihr auf dem Zahnfleisch kriechen und zum Sozialamt gehen. Und ich, noch nicht lange aus dem Teenageralter heraus, sagte: Der Herr wird für uns sorgen. Das stimmte zwar von der Sache her, aber es war so ein bisschen arrogant. Sie kennen ja Teenager, nicht wahr? Die wundern sich, wieso leben meine Eltern noch? Die haben keine Ahnung von Liebe, die haben keine Ahnung von Internet und so. Wieso leben die eigentlich noch? Ne? Die staunen maßlos, dass sie es irgendwie doch gepackt haben, und genauso, so ein bisschen arrogant: Der Herr wird für uns sorgen. Und der Herr hat für uns gesorgt. Nach 2 Jahren Bibelschule kam unsere älteste Tochter zur Welt in der Schweiz. Wir waren in keinem Arbeitsverhältnis, waren also auch nicht krankenversichert. Mit der Schweiz gibt es kein Abkommen, haben also privat entbunden. Das Dumme war, unsere älteste Tochter hat Spina bifida, eine Öffnung im Rücken, die gar nicht heilbar ist. Und sie hat ihre Beine nicht bewegt. Sie war von der Hüfte ab gelähmt. Da hat man echt das Problem. Die Beine waren verkümmert und ließen sich gar nicht mehr gerade machen. Und der Arzt sagte: Rollator oder Rollstuhl, das höchste der Gefühle. Dann sind wir von Arzt zu Arzt, haben überall privat bezahlt, weil wir keine Versicherung hatten. Unser Geld war schneller weg, als wir es gespart hatten. Ich habe mal später nachgerechnet, 30.000 Mark, das war die Währung in Deutschland, bevor es den Euro gab für die Jüngeren unter uns. Kam kurz nach dem Goldtaler in Entenhausen, ne, die D-Mark. 30.000 Mark waren weg. Eigentlich hätten wir sie zum Leben gebraucht. Und wie schnell war Grundwasser weg. Ich habe versucht, Arbeit zu bekommen, weil ich musste Geld verdienen und niemand wollte mich. Ich habe mich hier und da und dort beworben und die sagen: War gut, Bruder Mühe, hier haben Sie das Fahrtgeld. Ich bekam nichts. Zur Polizei konnte ich nicht zurück. Ich war in Not. Eine kranke Tochter, gelähmt, kein Geld, kein Job. Das war genau das, wovor wir Angst hatten. Was machen wir denn, wenn uns Wind und Wellen ins Boot schwappen? Es war keine einfache Zeit. Eine meiner Schwestern fragte: Wo ist denn nun euer Gott, von dem ihr sagt, dass er Wunder tut? Ich hab mal die Klappe gehalten, denn das war auch meine Frage. Als Christen sollten wir es ertragen, die Spannung auszuhalten, die sich uns selber stellt. Denn wenn wir anfangen, Gott zu verteidigen, müssen wir uns ständig vor ihn stellen und ihn beschützen vor den Fragen der Menschen, die wir ja selber haben. Bei uns läuft nicht alles rund. Da zerbröseln Ehen, da werden Kinder straffällig, da kommen Krankheiten und Dinge und wir haben keine Erklärung. So wie Hiob. Aber ich habe es dem Herrn gesagt, ich sagte, hast du gehört, wie sie reden? Wir waren ja praktisch auf dem Silbertablett und ich sagte, Herr, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Entweder lebst du und sorgst für uns, wie du es zugesagt hast, oder ich hänge mein Christsein an den Nagel und tue was ganz anderes. Ob ich das gemacht hätte, steht dahin, aber das war meine Situation. Und der Herr war treu. Es ist unglaublich. Wir hatten über die Geburtsanzeige den Vers gestellt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Ich war damals x-mal versucht, die Anzeige zu zerreißen und sagen, ist doch alles kalter Kaffee, das kann doch gar nicht sein. Sieht so aus, sieht das so aus, auf ihn zu vertrauen und so. Ich fühlte mich wie gegen die Wand gelaufen. Aber genau das sind die Situationen, wo Gott unseren Glauben prüft. Da ich keine Arbeit bekommen habe, habe ich überlegt, vielleicht will der Herr, dass ich noch eine Ausbildung mache. Ich habe damals in Grelingen angerufen, habe dann noch die Grundsprachen gelernt, Hebräisch und Griechisch und noch mal ein Jahr auf Beatenberg. Und Gott hat für uns gesorgt. Wir haben anderthalb Jahre noch mal Geld bekommen, aus unterschiedlichsten Quellen, ohne Hunger zu leiden. Ist jetzt zwar ein bisschen zu aus, aber das ist nur Dreck. Ne? Ich bin ja jetzt 40 Jahre beim Bibellesen, und aber nur, weil ich so schlank bin. Wenn wir irgendwann mal das Geld nicht mehr haben, ziehe ich mein Oberhemd aus, gehe durch die Stadt, dann stecken mir die Leute ihre Geldscheine zwischen die Rippen. Ne? Und so. Von daher haben die mich nie entlassen. Ich bin die Sicherheit. Ne? Nein, Scherz beiseite. Gott sorgt. Aber manchmal prüft er uns. Vertraust du mir auch, wenn das Konto leer ist, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, wenn du nicht weißt, wovon du morgen essen sollst? Wir können alle dicke glauben, wenn wir im Hinterhalt alles haben, nicht wahr? Dann legen wir die Beine drüber und sagen, nächstes Thema, das habe ich gegessen. Nein, nein, das sieht schon anders aus. Und es ist herausfordernd manchmal mit Gott, aber er lässt uns nicht hängen. In Grelingen habe ich den alten Pastor Kemner kennengelernt, alter lutherischer Haudegen, der sah das Kind und sagte, habt ihr schon über dem Kind beten lassen? Nein, wir hatten das nicht so in der Gemeinschaft mit Beten, schon gar nicht um Wunder, aber er sagt, ihr könnt nur gewinnen. Er hat gebetet mit uns nach Jakobus 5 und das Erstaunliche ist, dass Gott dieses Kind geheilt hat. Es ist unglaublich, es ist unfassbar. Nach dem Gebet hat sich gar nichts und das müssen wir auch aushalten, wenn sich nichts tut. Viele denken, na gut, das war's gewesen, war ein Versuch wert. Wenn wir so denken, müssen wir nicht denken, dass Gott was tut. Ich habe zwischendurch natürlich auch aufgegeben, aber die Beine wurden warm und diese Frau kann gehen. Hier haben wir ein Bild, auf dem Bild ist sie, wo sie ausreist nach Bolivien, wo sie in der Gewaltprävention arbeitet, quick, lebendig und so. Gott kann Wunder tun. Er hat sie getan durchs Versorgen, er hat sie getan durchs Heilen. Er hat uns durchgetragen. Gott ist ein Gott, den wir erfahren können. Er lässt uns nicht gegen die Wand laufen. Unser Gefühl sagt das manchmal. Unser Gefühl. Aber wir sollen uns nicht nach den Gefühlen richten, sondern nach Gottes Wort, was er verheißen hat. Gott ist ein großartiger Gott, den wir erfahren können und wo wir gar nicht laut genug davon reden können. Haben Sie diesen Vers schon mal gelesen, Johannes 14, 13, im Blick auf ihren Ehemann, auf die Frau, auf die Kinder, auf die Mutter, Schwiegermutter oder wie auch immer, um was ihr bitten werdet in meinem Namen, Klammer auf, es sei denn, ihr bittet für Menschen, die haben ihren eigenen Kopf, da gilt das nicht, Klammer zu. Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Diese Klammer gibt es nicht. Um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Die hat mich schon fast wahnsinnig gemacht, diese Verheißung, weil Gott sie mich nicht sehen lässt. Ich habe 5 prächtige Kinder, 4 davon gehen nicht mit dem Herrn und unser Sohn ist Pastor. Das muss man ertragen. Das ist eine Hypothek. Das tut jeden Tag im Herzen weh. Viele reden gar nicht darüber, weil sie sich genieren, aber es ist ja die Entscheidung der Menschen selbst und liegt nicht an den Eltern. Ich habe mit meiner Frau noch mal gesprochen, kurz vor ihrem Tod. Ich sagte, Ralf, wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Es sind selbstständige Menschen und für den Glauben müssen sie sich selbst entscheiden. Ich fand das stark, dass sie mit dieser inneren Ruhe in die Ewigkeit gehen konnte. Weil wie oft habe ich mich gefragt, was haben wir falsch gemacht? Vieles. Eltern, deren Kinder den Weg gehen, haben auch Dinge falsch gemacht und so. Das sind Dinge, die lässt Gott zu. Und die hat er, diese Spannung hat er in meinem Leben noch nicht aufgelöst. Wo ich bitte und er tut nichts. Unsere Bitten werden nur dann beständig sein, wenn wir verheißungsorientiert bitten. Verheißungsorientiert heißt, Herr, ich sehe nichts. 0,0. Aber ich glaube, dass dein Wort wahr ist. Das heißt, verheißungsorientiert bitten. Mir hat mal eine Frau in Siegen erzählt, die war 84, die sagte, meine Mutter hat nie erlebt, dass ich zum Glauben gekommen bin. Die hat ihr Leben lang für mich gebetet. Aber als sie beerdigt wurde, hat die Predigt unmittelbar zu mir gesprochen und ich habe mich bekehrt. Die Gebete dieser Mutter, waren sie vergeblich? Nein, nein. Ich mache uns Mut. Worum wir bitten, wenn wir nichts erleben, wenn wir nichts sehen, weiter, ach, hier ist auch eine Uhr, ich will nicht, dass sie unruhig da sitzen und mich nachher steinigen. Wenn wir bitten, lasst uns verheißungsorientiert bitten und davon ausgehen, der Herr hat seinen Plan, das, was ich tun kann, ist, es dem Herrn vorzuhalten, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist meine Schwiegertochter hier. Vielleicht haben Sie gedacht, ich habe falsch gezählt, aber ja, genau. Es gab etwas in meinem Leben, was mir Angst gemacht hat. Manchmal sagte meine Frau, da gibt es was in deinem Leben, was mir Angst macht. Und ich sagte mir auch. Ich habe von Kindheit an erlebt, manchmal habe ich erlebt, dass ich, wenn wir irgendwo gefahren sind, wusste, wo wir hinfahren oder was hinter der nächsten Kurve ist. Und meine Mutter sagt, wir waren hier noch nie. Und ich sage, ich weiß es aber. Das zweite Gesicht. Ich hatte okkulte Belastungen und die waren nicht weg durch die Bekehrung. Die habe ich mit ins neue Leben genommen. Ich wunderte mich manchmal, dass ich überreagiere, dass ich Dinge habe, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Es gab zweimal im Leben Situationen, da hätte ich Menschen mit Sicherheit totgeschlagen, wenn andere nicht dazwischen gegangen wären. Es war eine Belastung. Und die war eben nicht einfach weg, dadurch, dass ich mich bekehrt habe. Das war nämlich immer meine Annahme. Denn bei Johannes 8 heißt es ja in Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr nun wirklich frei. Aber ich war nicht frei. Ich habe Dinge erlebt, die wirklich gruselig waren. Erst später, nachdem ich reif genug war, ist mir bewusst geworden, da gibt es Altlasten in meinem Leben. Ich wollte davon nichts wissen, aber der Herr hatte in jener Nacht, bevor ich in Seelsorge ging, mein Leben wie in einem Film ablaufen lassen. Ich staunte darüber, dass der Herr alles weiß, alles. Bis in die früheste Kindheit. Und ich bin heute überzeugt davon, dass der Herr uns einfach mal mit unserem Leben konfrontieren wird. Ohne Vorwurf, ohne irgendwie, habe ich es dir nicht gesagt, sondern wir sehen die verpassten Chancen und auch die verborgene Sünde. Ich höre das immer nur von Leuten, die ihren Suizidversuch überlebt haben. Die erzählen mir auch, mein Leben ist noch wie ein Film abgelaufen. Ich wusste, das war Reden Gottes. Und ich wurde in Folge frei, indem ich mich lossagte von Bindungen. Ich habe seither in meinen über 40 Jahren Dienstzeit immer wieder mit okkulten Bindungen in der Seelsorge habe erlebt, wie Gott Menschen frei macht, wie Menschen Gott verändert und wie Gott Menschen aus Bindungen herausholt, die bisher allen Therapien widerstanden haben. Und wenn ich eines sagen darf, ein Stichwort über mein Leben, dann ist es Dankbarkeit. Denn er hat mich errettet von der Finsternis in sein Licht. Ich weiß, was es bedeutet, fremdgesteuert zu sein, hassen zu müssen und diesen abgrundtiefen Hass, der in einem steckt, durch Dämonen leben zu müssen. Freiheit, Dank, darum ich bin dem Herrn verpflichtet und kann einfach nur sagen, ja, hier erlebe ich, was Jesus sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich habe großartige Situationen erlebt. Und die Pfarrer in der Umgebung, in der ich wohne, die schicken die Leute immer zu mir, wenn es im Haus spukt oder wenn sie solche Dinge haben, weil sie damit nichts am Hut haben, müssen sie auch nicht. Aber so ist es. Gott hat mich berufen in den Dienst. Ich habe mich als Redakteur bei Bibellesebund beworben, habe die Orientierung verantwortet, was jetzt mein Kollege macht seit Jahrzehnten, habe mich hinterm Schreibtisch versteckt. Und dann kam die Berufung zum Herrn in den Verkündigungsdienst und ich sagte, Herr, ich bin nur ein Pfälzer. Ich habe wie Moses eine schwere Zunge. Ich kann das CH vom SCH nicht unterscheiden und überhaupt und so weiter. Ne? Und so. Aber Gott wollte keine Kopie von einem Pazani, er wollte mich, so wie ich bin. Ich habe es dem Herrn gesagt, okay, ich werde reden, aber nur so wie ich kann. Was anderes will der Herr auch nicht. Ach Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht. Ich habe lange bis in meine Dienstzeit Minderwertigkeitskomplexe gepflegt. Ich habe die mitgenommen von meiner Kindheit. Da habe ich oft genug gehört, was ich nicht kann und nicht bin. Aber der Herr hat mich ermutigt, indem er mir zeigte, ja, du hast diese Schwächen, aber du hast auch Stärken. Jeder hat Stärken und Schwächen, jeder von uns. Damals hat mir ein Buch von Ole Hallesby geholfen, Dein Typ ist gefragt. Und ich war ermutigt. Ja, ich habe Stärken und die setze ich ein. Und wenn jeder seine Stärken einsetzt, werden wir uns ergänzen und werden erleben, Gott kann uns gebrauchen. Wir haben 5 prächtige Kinder, aber wir haben in eine 3-Zimmer-Wohnung gewohnt. Viel zu eng. Wahnsinn. Damals war meine Schwiegermutter noch öfter da. Die hat dann irgendwo im Wohnzimmer kampiert und so. Es war zum Schreien. Und wir hätten eine größere Wohnung gebraucht, aber keiner wollte sie uns geben. Die sagten, kommen Sie mit 2 Hunden, aber nicht mit 5 Kindern. Ne, wir haben keine Wohnung bekommen. Wir mussten bauen. Nach dem 5. Kind haben wir angefangen zu bauen und sind sowas auf den Bauch gefallen. Es gibt's gar nicht. Gescheitert. Keine Bank wollte uns Geld geben. Als wir auf unser Gehaltskonto guckten und an uns, war die Sache gegessen. Sagten, nee, davon nicht. Kein Eigenkapital, wenig Geld, Geld von einem Missionswerk, das von Spenden lebt, das war ihnen zu unsicher. Und wir hatten schon den grünen Punkt, aber keine Finanzierung. Irgendwann kam der Architekt und wollte für seine Arbeit Geld, das war klar. Und dann haben wir ihm das Geld gegeben, was wir gespart hatten. Es gab da Kindergeld und so weiter, alles weg. Das war eine furchtbare Zeit. Viel zu eng, kein Geld mehr und keine Hoffnung auf Veränderung. Meine Frau war damals in der Wochenbettdepression und dann kam diese Situation hin dazu, dann war die ganz schwer depressiv. Wenn ich mittags von der Arbeit zum Mittagessen kam, kam ich in die Küche, da stand noch der Frühstückstisch, die Kinder noch in den gleichen Klamotten, in den gleichen Windeln und so, und meine Frau starrte nur Löcher in die Luft. Wer psychisch kranke Menschen hat, der weiß, was das bedeutet. Ich bin am Krückstock gegangen innerlich. Ich bin oft in den Wald gefahren, um dem Herrn mein Elend hinauszuschreien, in den Wald, damit meine Frau es nicht hört, wie verzweifelt ich bin. In dieser Zeit hat Gott mir eine Verheißung gegeben, an die ich mich geklammert habe. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wie oft habe ich das eingefordert? Herr, du hast doch gesagt. Ich habe es als Lied gehört, und unmittelbar ins Herz, und ich wusste, es war vom Herrn. Aber ich habe es nicht erlebt. Wenn man nicht weiß, wie lang Elend geht, ist es noch ungleich schwerer, es zu ertragen. Aber auch hier hat Gott Wort gehalten. Es ging etwa ein Dreivierteljahr. Dann habe ich einen Anruf bekommen, damals nicht auf Handy, sondern in unserem Freizeithaus vom Bibellesebund in die Telefonzelle. Und da rief jemand an, ein Ehepaar: Ralf, wir haben heute Morgen stille Zeit gemacht. Und Gott hat uns eure Situation aufs Herz gelegt. Und Gott hat uns gesagt, dass wir euch das Geld überweisen sollen, das ihr verloren habt. Ich sage, wisst ihr, wie viel das ist? Dafür könnt ihr euch ein Auto kaufen. Lasst es, ist nicht gemeint. Schweigen an der anderen Seite. Und dann sagte aber, der Herr hat das gesagt und wir machen das. Ich sagte, das kann ich nicht annehmen, ich kann es nicht zurückgeben. Davon haben wir auch nie gesprochen. Nein, lasst es, doch, nein, doch, nein, doch, nein. Ich bin ein friedliebender Mensch, ich kann Streit nicht ab. Irgendwann habe ich Ja gesagt. Und als ich den Hörer auflegte, war mein Problem gelöst. Sie haben meine Kontonummer erfragt, ich habe sie gegeben. Wenn Sie eines wissen müssen, dann Ihre Kontonummer. Das muss gehen, selbst wenn Sie geweckt werden, vorwärts und rückwärts. Alles andere ist Sünde. Und ja, ich kam nach Hause und sagte: Johanna, unser Problem ist gelöst. Sie haben zwei Bedingungen gestellt. Die erste war: Rede nie davon, indem du uns in Verbindung bringst. Es ist Geld, das vom Herrn kommt. Es kommt nur durch uns. Und das Zweite: Ihr müsst anfangen zu bauen. Und wunderbar, mit dem Geld, mit der Hoffnung, mit dem Baubeginn wurde meine Frau wieder gesund. Der Arzt hat ihr keine Psychopharmaka gegeben. Er sagt, es ist eine reaktive Depression. Sie müssen ihre Probleme lösen. Da helfen keine Medikamente. Und meine Frau hat praktisch den Bauch hochgezogen. Grandios. Da hat Gott uns auf diese Weise geholfen und hat uns aus der Bredouille gebracht. Warum lässt er uns überhaupt reinkommen? Warum hat er Israel, als er es aus Ägypten geführt hat, erstmal in eine Sackgasse laufen lassen? Um zu gucken, was machen die denn, wenn sie keinen Ausweg sehen? Was machen die denn, wenn es keine Erklärung mehr gibt, wie das aussehen könnte? Glauben, den wir selber erfüllen können, ist kein Glaube, den können wir auch selber machen. Aber Glaube, wo wir nicht mehr weiter wissen und auf den Herrn vertrauen müssen, ist schon eine andere Hausnummer. Und ich glaube, dass Gott ab und zu prüft: Vertraust du mir denn, wenn du nicht mehr weiter weißt? Können Sie noch? Soll ich hier abschließen oder noch mal? Bitte? Gut, okay. Bei Jesaja 45, Vers 15 steht: Ja, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott und Retter Israels. Als ich 2016 beim Urologen war, dachte ich, ich bin todkrank und mein Ende ist eingeleitet. Am selben Tag ist meine Frau ins Krankenhaus, hat die Diagnose Krebs bekommen. Ich bin vom Urologen, er sagt, Mühe, alles in Ordnung, und bei meiner Frau nicht. Sie haben extra eine ausländische Ärztin geschickt, in der Rangfolge, die am untersten, die musste meiner Frau die Nachricht bringen. Ich habe sie beobachtet, sie hat drüber geguckt Und ich konnte gut verstehen, wer bringt schon gerne schlechte Nachrichten. Meine Frau hörte völlig sachlich zu, stellte Rückfragen, während ich in meinem Stuhl versank und wusste, das ist es, das Ende ihres Lebens. Und ja, sie bin schon beim nächsten. Sie stellte Rückfragen, die Ärztin ging, dann sind wir beide in die Kapelle des Krankenhauses, haben geheult wie die Schlosshunde und weil wir wussten, unsere Zeit ist limitiert, war sie auch. Von da ab noch ein Jahr und ein paar Tage, dann war unsere Ehe zu Ende. Und da bin ich in meiner großen Not vors Kreuz getreten, während meine Frau mal zur Toilette musste, habe dem Herrn mein Elend gesagt und Gott hat zu mir geredet. Nicht akustisch, aber im Innersten war ganz klar, ihr werdet lernen müssen, einander loszulassen. Ich werde meinen Weg mit Johanna gehen und ich werde meinen Weg mit dir gehen. Ich habe das für mich behalten, weil es war nicht meine Aufgabe, ihr die Hoffnung zu nehmen. Sie hatte den Text aus Jesaja 43, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, wenn dich die Ströme nicht ersäufen, dass dich die Ströme nicht ersaufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das war unser letztes Jahr. Und es war hart, aber es war ein Jahr, was uns ganz tief mit Gott in Verbindung brachte. Wer ist denn dieser Gott, auf den wir zugehen? Was ist denn im Himmel und wie sieht der Himmel aus? Wir wissen relativ wenig darüber, ist mir erst aufgefallen. Das Größte, was ich als Geschenk empfand, wir konnten über Ewigkeit und Tod reden. Was in meiner Kernfamilie nicht möglich war, war mit ihr möglich. Und ich habe erlebt, wie Gott im Sterbeprozess hält, wie er Mut gibt und durchträgt. Meine Frau ist nicht verzweifelt. Sie hat auch geweint, aber sie ist nicht verzweifelt. Und wir haben erlebt, wie Gott durchträgt. Leid bindet stärker an Gott als die Hochzeiten unseres Lebens. Aber Gott ist im tiefsten Leid immer bei uns da. Er geht mit. Wir haben das als etwas Kostbares erlebt. Ab und zu hat Gott die Vorhänge zur unsichtbaren Welt weggezogen, hat uns erleben lassen, ich bin da. Es könnte ganz getrost sein. Eine Erfahrung, und dann schließe ich. Eine Erfahrung, als meine Frau mal wieder ins Bett ging, ihr Bauch war so dick wie bei einer Schwangeren. Interessanterweise, meine jüngste Tochter war schwanger. Sie hatten beide dicke Bäuche, die eine zum Tod, die andere mit neuem Leben. Da hat meine Frau nur vor sich hin gejammert und sie war völlig abgedreht. Die Palliativmedizin hat ja immer nur reagiert und da war die Zeit dran, neue Schmerzmittel zu geben. Sie lag im Bett völlig unruhig und mir wurde Angst und Bange. Ich drehte mich zu ihr, mir war der Hals zugeschnürt. Ein Gebet kam mir nicht über die Lippen. Und dann habe ich Psalm 23 rezitiert. Ich hatte das Licht angemacht, habe ihre Hand in den Kopf genommen und habe rezitiert. Und während wir Psalm 23 miteinander rezitiert, meine Frau fiel dann ein, hat sich über uns die Holzdecke geöffnet. Es war, wie wenn wir unter einem Lichtdom wären, in einer grandiosen Lichtwelt eingetaucht, in einen ganz tiefen Frieden gehalten. Und ich dachte, ob sie das auch so erlebt. Ich weiß nicht, ob es Bruchteile von Sekunden war oder länger. Es war überirdisch, es war himmlisch. Und als wir zu Ende waren, war sie ganz ruhig. Kein Wort mehr. Ich dachte, sie sei hinüber in die Ewigkeit. Ich habe es gedacht. Und dann sagte sie ganz trocken, nein, ich lebe noch. Ich werde mich erst noch von den Kindern und von dir verabschieden. Ich bin zusammengezuckt, weil Tote reden natürlich nicht und wusste, sie lebt noch. Aber das war so ein ganz kleiner Ausschnitt in die unsichtbare Welt hinein. Und Dafür bin ich sehr dankbar. Es gab noch mehrere solche Momente, die ich auch meinen Kindern weitergesagt habe später. Und zu wissen, dass unsere Tote in Christus geborgen sind, ist etwas Großartiges. Das gibt uns Mut für das eigene Sterben. Die Frage ist ja nicht, ob wir auch sterben, sondern wann. Mein Leben hat einen Grund bekommen. Ich bin geliebt von Grundlegung der Welt an. Und Gott hat sich mir geoffenbart durch Menschen, die von Gott reden, durch seinen Sohn, durch die Bibel. Und ich habe ein Ziel. Und das macht mein Leben so wertvoll. Und ihres eben auch. Das soll es mal gewesen sein, so ein kleiner Einblick in mein Leben. Und meine Absicht war, uns zu berühren und uns neu zu ermutigen. Wenn wir vielleicht gerade im Moment im Trockenen sind oder innerlich abgekommen sind oder wo Zweifel sich hocharbeiten. Und älter werden hat es damit zu tun, dass Zweifel kommen, die wir früher nicht hatten. Sollten wir uns daran erinnern, was hat denn der Herr getan in meinem Leben und im Leben anderer? Und diese Ermutigung zu geben, darum habe ich hier gestanden. Okay, ich bete noch. Du bist unbegreiflich in deinen Wegen mit uns, himmlischer Vater. Dich erklären zu wollen wir gar nicht versuchen. Aber dich zu erleben, dich zu erfahren als den Herrn, der uns hält, der uns führt, der sein Wort nicht bricht. Ein Gott, der uns abgrundtief liebt, trotz unserer Fehler. Herr, was für ein Geschenk. Und wir danken dir, dass Himmel und Erde sich berühren in unseren Herzen und wir Grund haben, zuversichtlich zu sein in dieser verrückten Welt, in dieser Welt, wo alles außer Rand und Band ist, zu wissen, du stehst dahinter und du hast ein Ziel mit dieser Welt und mit jedem von uns. Und du willst uns bei dir haben, weil du uns von Herzen liebst. Herr, das tut gut zu wissen. Und darum haben wir Mut, auch für die zu bitten, die sich dir noch verschließen. Herr, du bist unbegreiflich und doch absolut treu. Und du, darum bist du allein es wert, dass wir dich anbeten, dass wir uns im Respekt vor deiner Größe, vor deiner Herrlichkeit neigen und dir sagen, Herr, führe unser Leben, führe es, leite es, bis wir am Ziel sind. Und du wirst es tun. Amen.